Herzlich willkommen zum Frontispitz Literatur Podcast Folge 205. Mein Name ist Philipp Stöfer und heute nur bei mir der sehr belesene Max Bringmann. Grüß dich.
Hallo.
Der liebe Alex lässt sich heute entschuldigen, denn wir machen heute einen kleinen Leserückblick. Andersrum, der liebe Alex lässt sich entschuldigen und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen einen kleinen Leserückblick und stellen euch ganz kurz vor, was wir in den letzten Wochen und Monaten seit unserem letzten Leserückblick gelesen haben. Da ist nämlich doch ein bisschen was zusammengekommen, also bei mir nur an Seiten, bei Max an Seiten und Büchern, wenn ich das richtig verstanden habe. Du hattest scheinbar sehr viel Zeit, oder? Jedenfalls, oder hast dir sehr viel Zeit genommen?
Naja, wie soll ich das ausdrücken? Ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag nur am Lesen bin. Das gibt es einfach nicht her. Aber abends ab 10 lese ich.
Bis? Wieder bis 2, 3?
Nee. Also wenn es gut läuft, und die Frage ist auch, wie mein Müdigkeitsstatus ist. Also es kann auch mal sein, dass ich erst um 11:30 anfange und dann bis 12:30 lese. Und mich danach direkt in die Horizontale begebe und schlafe. Aber es kann auch sein, dass ich mal um 10 anfange und dann bis 12 dann 2 Stunden durchziehe. Dementsprechend, dann kommt dann einfach was zusammen. Oder wenn ich beim Fußball bin, bin ich ja immer 1 Stunde vorher da. Mhm. Dann begrüße ich kurz das Schiedsrichterkollektiv, das ich begutachte. Aber ich verziehe mich relativ schnell aus der Kabine, weil die andere Sorgen haben. Und dann sitzt du auf einer Tribüne an irgendeinem Stadion und da ist ja keiner. Kein Mensch ist 50 Minuten vor Anpfiff auf seinem Platz. Und dann sitze ich dort und warte bis 5 Minuten vor Spielbeginn und lese.
Na, ist schön.
So, deswegen, so kommt das dann zustande.
Ich habe leider aktuell nicht so viel die Zeit dazu. Also klar, wenn ich in Bus und Bahn sitze, aber jetzt aktuell, dadurch, dass es so kalt geworden ist, fahren wieder sehr viele mit dem Bus. Das heißt, früh ist das eher wieder so ein Konservending. Und da ist es mit Lesen immer ein bisschen schwierig. Und gut, heute im Zug hatte ich einfach, das ging nicht. Ich musste heute früh, habe ich ein bisschen gearbeitet auf der Hinfahrt. Und auf der Rückfahrt, ich war so todesmüde. Ich bin da einfach mehrmals weggenickt. Ich konnte auch keine Zeile lesen. Ich habe da ein bisschen irgendwie Hörbuch gehört oder so. Aber ging überhaupt nicht. Dementsprechend. Und abends auch, also ich habe jetzt viel bis Anschlag irgendwie gearbeitet abends und ich merke das gerade, so um 10 ist einfach Schluss. Da ist aufmerksamkeitsmäßig, dann lese ich im Bett noch so ein Kapitel und dann ist absolut Feierabend. Und da ist nicht so viel bei rumgekommen jetzt. Es ärgert mich auch so ein bisschen, weil ich habe mir so meine Lesekurve mal dieses Jahr angeschaut und die ist schön stabil gestiegen bis zur Mitte des Jahres. Und dann so in den letzten 3 Monaten, so ab Oktober, ist die immer weiter wieder abgefallen. Buschen ärgerlich. Vor allen Dingen deswegen ärgerlich, nicht aus irgendwelchen Ehrgeizen oder aus irgendeinem Ehrgeiz heraus, irgendwie jetzt viele Seiten zu schaffen oder dich noch einzuholen, das habe ich aufgegeben, sondern weil ich so unfassbar viel Bock habe zu lesen gerade. Und es liegen hier so viele Bücher rum, wo ich sage, oh, das noch, und das noch, oh, da habe ich auch richtig Bock drauf, und das, und dies, und jenes. Ja. Ja, na gut, aber wir wollen uns nicht mit den Dingen aufhalten, die wir nicht gelesen haben, sondern mit denen, die wir gelesen haben. Und da du deutlich mehr gelesen hast als ich, würde ich sagen, wir machen das so, wie du es vorgeschlagen hast. Du fängst mit den ersten beiden Büchern an, die den Weg in dein Hirn gefunden haben.
Ja, den Anfang mache ich mit Till Kösslers Franco, der ewige Faschist, erschienen im CH Beck Verlag. Und jetzt endlich mal wieder ein weiterer Text in der Reihe Diktatoren des 20. Jahrhunderts. In der Reihe habe ich auch schon das zu Stalin, das zu Tito gelesen, zu Mugabe habe ich da. Und das, mich interessiert das unfassbar. Also ich muss wirklich sagen, selten oder wenig interessiert mich so sehr wie Diktatoren. A, wie kommen die zu der Macht? Wie sind die so, also was ist das, was quasi die Wesensmerkmale eines, das klingt jetzt komisch, eines guten Diktators oder eines erfolgreichen Diktators sind? Und jetzt ist dann auch endlich ein Text über Franco in dieser Reihe erschienen, geschrieben von Till Kössler, der bis Ende August Professor für historische Erziehungswissenschaft in Halle war und jetzt für historische Bildungsforschung in Köln. Und er nimmt sich diesem Thema an, weil er viel in die Richtung geforscht hat Und das Gewinnbringende seiner Biografie ist A, wie beim C.H. Beck Verlag üblich, es ist jetzt nicht total übertrieben viel, also sowohl von der Seitenanzahl als auch vom Schreiben her. Und man merkt den ein bisschen, den Erziehungswissenschaftler, merkt man ihm mit an, denn schon in der Einleitung stellt er klar, okay, also der macht sehr deutlich, auf was will ich hinaus? Welche Fragen stelle ich und welche Fragen werde ich auch beantworten am Ende? Zumindest soweit mir das möglich ist. Und das ist total angenehm zu lesen. Hinzu kommt, soll man erwarten, dass das immer so ist, aber es ist eine chronologische Darstellung. Das heißt, er nimmt quasi das Chronologische und verschiebt es dann manchmal so in den Gesamtblick, damit man es wieder vollständig im Blickfeld hat. Aber ansonsten ist es wirklich chronologisch, ist das Leben durchgearbeitet. Was ich ganz gewinnbringend finde, wir psychologisieren hier nicht wild her. Bei vielen Sachen fehlen uns einfach Quellen, wir wissen es nicht genau und dann macht er einfach einen Forschungsdiskurs auf und sagt, okay, der schreibt das, aber Problem bei dem, der bezieht sich auf Quellen, die eher pro Franco sind. Und bei dem ist es das. Das ist total angenehm und total gut verständlich. Gleichwohl, das mag für jemanden, der sich schon sehr, sehr gut mit Franco auskennt, entweder A, nichts Neues sein oder B, so, ach, das habe ich alles schon fünfmal gehört, jetzt komm, wo sind deine neuen Gedanken? Kann ich nachvollziehen, für mich, der da jetzt noch nicht so tief drin steckte, war das aber sehr angenehm. Es ist aus meiner Sicht gut geschrieben, aber, das gebe ich auch zu, man muss sich schon fürs Thema interessieren. Also wenn das nicht da ist, dann ist jeder dieser Texte irgendwo dröge, aber Franco ist einfach auch so eine spannende Figur. Problematisch vielleicht die vielen Namen, aber auch das gehört einfach dazu bei so einem historischen Text. Was nicht zu kurz kommt, sind so ein paar Sachen, die sich bei Franco durchziehen und das sind bei ihm die Verschwörungsmythen, an die der unfassbar gedacht hat. Seien das wie oft Freimaurer in diesem Text vorkommen, wie oft antisemitische Stereotype teilweise mit dabei sind, kommunistische Sachen und das wird alles so ein bisschen verschwurbelt miteinander. Sehr, sehr interessant und wirklich, man hat das Gefühl, er hat selber dran geglaubt, weil bei vielen Diktatoren bin ich mir unschlüssig, ob die an ihre eigenen Verschwörungen glauben oder es einfach nur erzählen, um ein Feindbild zu kreieren. Aber bei dem hatte ich am Ende des Textes die feste Überzeugung, der glaubte sehr genau an diese Sachen. Und, wie soll ich das ausdrücken? Diese Texte triefen vor Sachlichkeit. Und das ist auch angenehm so. Aber wir sollten am Ende des Tages nie vergessen, das sind alles Massenmörder. Denn in deren Auftrag sind viele tausend Menschen gestorben, nicht nur während des Spanischen Bürgerkriegs, da natürlich besonders, aber auch quasi Leute, die unliebsam waren, die man aus diesem Staat herausbekommen wollte, wie man mit progressiven Frauen umgegangen ist, nach der Machtübernahme, nach dem Bürgerkrieg. Das lässt einem schon das Blut in den Adern gefrieren, das sage ich ganz ehrlich, weil das zutiefst unangenehm ist. Und die Frage wird aufgegriffen, ist Franco ein ähnlicher Faschist wie Mussolini oder Hitler? Oder warum kämpfte Spanien nicht im Zweiten Weltkrieg an deren Seite, obwohl er sich ja selbst als Caudillo, also als Anführer, Führerfigur gesehen hat? Warum hat er das nicht gemacht? Und warum hat Hitler das nicht unbedingt verfolgt? Das werde ich jetzt natürlich nicht beantworten, aber in Summe ein wirklich gutes Buch, das ich empfehlen kann zu lesen.
Sehr schön. Wird die Frage geklärt, warum er im Zweiten Weltkrieg nicht eingegriffen hat?
Ja.
Oder geht er der Frage nach?
So, ja, er geht der Frage nach und es gibt eine total plausible und einfache Antwort.
Sehr gut.
Doch, die kann ich kurz sagen. Hitler hat Spanien nach der Machtübernahme Francos, wenn die jetzt einen weiteren Krieg anfangen würden, ungefähr 3 Monate gegeben. Dann wären die zahlungsunfähig und völlig am Ende gewesen. Dieses Land ist völlig unmodern gewesen. Ich nenne es mal ein bisschen hängen geblieben. War völlig verkämpft in diese übelst überflüssigen Kolonien in Marokko.
Ja.
Und für die unsere Dolchstoßlegende nach dem Ersten Weltkrieg ist für die Spanier der Verlust von Puerto Rico und Kuba in Mittelamerika, was sie an die Amerikaner 1898 oder 96, ja, die Zahl habe ich gerade nicht hundertprozentig im Kopf, das ist für die ein wahnsinniger Verlust, weil dieses Weltreich, was sie im 16. Jahrhundert hatten, plötzlich nichtig war. Und dann hat man sich so überflüssig an Marokko festgehalten. Dass
koloniale Phantomschmerzen?
Ja, aber das Witzige ist, Franco gibt Marokko quasi kampflos auf. Ohne große Diskussion. Weil er feststellt, wir sind finanziell nicht mehr imstande, diese Anstrengung zu unternehmen. Wirklich ein sehr interessantes Buch, das kann ich sagen.
Und zweite Frage, weil du ja gerade gesagt hast, Franco war jemand, der an diese Verschwörungstheorien scheinbar wirklich geglaubt hat. Macht ihn das gefährlicher? Oder würde ihn das, macht ihn das weniger gefährlicher, als wenn er nur so getan hätte, als hätte er daran geglaubt? Verstehst du die Frage?
Ich verstehe die Frage, ich denke nur drüber nach. Also meine These wäre, es macht ihn gefährlicher, wenn er selber dran glaubt, als wenn es bloß eine Fassade wäre, weil man dann ihm die Ratio absprechen muss, überhaupt klare Bilder zu sehen. Und diese Art von Verrücktsein ist aus meiner Sicht gefährlicher. Aber wahrscheinlich, da du nicktest, denke ich, dass du das genauso siehst.
Ja, ich habe das bisschen mit so religiösen Eiferern oder Fanatikern aus dem Mittelalter verglichen. Und die dann eben, um ihrer fanatischen Idee entsprechen zu können, jegliche Rationalität über Bord geschmissen haben. Und was sie rein für Stabilität eines Landes, vor allem wenn sie Führungskräfte in einem Land waren oder in dem Fall der Führer des Landes war, deutlich gefährlicher machte. Weil so eine Willkür dadurch mit reinkommt, beziehungsweise so eine komplette Unberechenbarkeit. Und das macht solche Figuren dann ja immer absolut gefährlich. Ja, spannend. Auch jetzt geht in die ähnliche Richtung, aber kam ja jetzt die Damaskus-Dossiers sind ja heute in Schlagzeilen gewesen zu Assad, dem Assad-Regime. Geht es um dieses Krankenhaus des Todes, wie es genannt wurde, in Syrien, wo Menschen nicht gepflegt, sondern gefoltert wurden. Also das in dem Krankenhaus wurden reihenweise Folterungen durchgeführt. Menschen wurden quasi zu Nummern degradiert und Ärzte haben falsche Totenscheine ausgestellt und so weiter. Und aber ganz akribisch dokumentiert, was sie dort getan haben. Es erinnert ein bisschen an die Verbrechen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und in den KZs, wo ja auch ganz akribisch Listen geführt wurden.
Ich habe gar nichts davon mitbekommen, deswegen ich muss mich da jetzt erstmal zurückhalten. Ich habe heute noch mit Medien auseinandergesetzt.
Das ist vollkommen okay, das ist mir nur gerade wieder eingefallen, eben wo wir gerade über Diktatoren und Machthaber dieser Kategorie gesprochen haben. Gut, bei mir liegt es noch auf dem Tisch, ich werde es noch lesen, aber ich bin aktuell wirklich nicht in Sachbuchlaune. Ich lese so viele Sachtexte gerade, dass ich mich, also aus beruflichen Gründen, dass ich gerade aus Privates nicht schaffe, mir ein Sachbuch zur Hand zu nehmen. Es fällt mir gerade sehr schwer. Ich habe heute eins dabei, das habe ich ein bisschen quer gelesen, um es heute ansprechen zu können, weil ich es nicht geschafft habe, obwohl mich das Thema reizt, da konsequent dran zu bleiben. Aber dazu später mehr.
Das zweite Buch, das ich heute vorstellen möchte, ist vom bekannten Autor Richard David Precht, nämlich Angststillstand, erschienen im Goldmann Verlag, der zur Penguin-Gruppe gehört, meines Wissens. Das ist seit langem mal wieder ein Buch von Richard David Precht, das sogar im Feuilleton besprochen worden ist. Dementsprechend freue ich mich auch, dass ich das selbst, wie jedes andere Buch von ihm, gelesen habe. Und machen wir es kurz. Ich werde jetzt kurz was zu den Thesen sagen. Also, laut einer Allensbach-Umfrage haben ungefähr die Hälfte der Bevölkerung das Gefühl, dass die individuell empfundene Meinungsfreiheit schrumpft. Jetzt wird man feststellen, und das tut Herr Precht auch, dass de jure, wenn man jetzt von der Kleinigkeit absieht, nichts sich an der Meinungsfreiheit verändert hat. Es ist klar, was strafbar ist. Und ist klar, was man nicht sagen darf. Und da stellt sich die Frage, warum ist das so? Warum empfinden die Menschen das so? Kann man das erklären? Was sind Ursachen im Sinne von, also selbst wenn das so ist, dass sie das so empfinden, warum kann man das nicht schnell umstellen? Und da geht er auf verschiedenste Sachen ein und bringt dann auch Beispiele. Was ich an ihm mag, Brecht gelingt es aus meiner Sicht, sehr populär zu schreiben. Das meine ich nicht abwertend, auch wenn das in vielen Rezensionen immer als negativ ausgelegt wird. Ihm gelingt es, gesellschaftlich relevante Themen zwar zugespitzt und pointiert, aber dadurch wirklich gut lesbar, auch für breite Gruppen und Schichten der Gesellschaft rüberzubringen. Und wenn er nur dort Wortneuschöpfungen drin hat, wie Axolotlisierung der Gesellschaft, dann ist es A, sehr kreativ und B, einfach ein kluger Gedanke, denn er sagt, okay, bestimmte Teile, bestimmte Menschen verharren im Larvenstadium, denn das Axolotl ist ja zwar sehr gut angepasst, aber immer noch in diesem Jugendstadium und ist nicht quasi weiterentwickelt, einfach biologisch, und sind immer eingeschnappt, wenn irgendwas passiert, fühlen sich verletzt und so weiter. Und es ist nicht dieses klassische alte weiße Männerbuch, wo man sagt, das ist alles schlimm, ihr haltet nichts mehr aus, denn Brecht ist sich selbst klar, dass wir als Gesellschaft sensibler geworden sind, ist nichts Schlechtes. Aber durch die Individualisierung, er führt da Reckwitz an, also Andreas Reckwitz, Gesellschaft der Singularitäten, müsste das Buch heißen, das ist wirklich, sind kluge Gedanken. Und als Beispiel das Seerosendilemma: wenn jede Seerose Platz braucht um sich rum, damit sie noch genug Freiraum hat, um sich zu entfalten, aber sie dann mit niemandem mehr reiben kann, dann passen auf den See kaum mehr Seerosen. Beziehungsweise der ist sehr schnell voll. Beziehungsweise alle Seerosen gehen irgendwann ein. Weil sie eben nicht mehr diesen Platz haben, um sich zu entfalten, um sagen zu können, nee, bitte, ich möchte in diesem Kokon bleiben, wo mich niemand anrührt. Bringt dann auch Themen wie Social Media auf. Er bringt Desinformation und Hassrede. Umso mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, umso mehr bin ich da eigentlich seiner Ansicht, dass er sagt, okay, wer entscheidet denn, was Desinformation ist? Wo ist denn die Grenze von Desinformation zu eine sehr dumme Meinung haben? Das ist nicht ganz klar auflösbar. Ist denn immer klar, was gerade der Wahrheit entspricht? Und die klassische historische Frage, was ist Wahrheit? Aber auch Hassrede. Wann ist etwas schon Hass? Und das Gesetz, dass man Politiker nicht mehr beleidigen darf, was ich ja per se, der selbst in politischen Ämtern ist, gar nicht so dumm finde. Ich finde es aber schwierig zu sagen, okay, gegenüber Politikern ist es schlimmer als gegen einen Normalsterblichen. Das ist aus meiner Sicht einfach keine kluge Idee gewesen, das so zu machen. Schlicht und ergreifend, weil ich dann die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz in gewisser Weise schon untergrabe. Aber er bringt eben auch Sachen wie die Fälle Thilo Mischke auf oder den Kunst- und Kulturbetrieb. Das Einzige, was ich sage, wo ich meine Bauchschmerzen habe, er formuliert das ein bisschen anders, aber am Ende läuft es bei ihm auch auf Resilienz hinaus. Das kann ich immer sagen. Werdet resilienter. Haltet mehr aus. Aber so einen handfesten Vorschlag, der fehlt mir. Und wenn noch irgendjemand sagt, ja, wir müssen das noch mehr in Schulen angehen, ich flippe aus. Ich kann diesen Vorschlag nicht mehr hören. Das kann man Schulen, das kann man 100-mal machen mit Schülern. In 100 verschiedenen Varianten, sei das historisch, sei das Jetztzeit, sei das Fakes erkennen. Ich glaube übrigens, dass Schüler KI-Fakes schneller erkennen als gewisse Erwachsene. Das ändert überhaupt nichts daran, dass wir zu viel Meinung haben in allen Medien. Und wenn, jetzt kommt mein persönlicher Vorschlag, also gutes Buch, Haken dran. Hat mir wirklich gefallen, muss ich sagen. Habe ich auch sehr schnell gelesen. Habe mir ihn auch noch in zwei verschiedenen Interviews angehört und habe wieder festgestellt, Jung und Naiv ist teilweise echt anstrengend, weil Thilo Jung auf Dingen rumhackt, die einfach Ich sage, Mensch, jetzt ist doch gut. Ja, wir können uns auch wieder an einzelnen Begriffen hochziehen. Und was er nicht versteht ist, was er kritisches Hinterfragen nennt, läuft wieder genau auf das hinaus, was Brecht kritisiert. Ihr zieht euch an einzelnen Begriffen hoch, aber vergesst das Ganze im Blick zu nehmen und versucht dann jemanden mundtot zu machen, weil er, ich weiß gar nicht, ich glaube, Brecht hat in irgendeinem Kontext Shitstorms mit Pogromen verglichen. In sozialpsychologischer Hinsicht. Jetzt kann man sagen, das kann man doch nicht machen. Bei dem einen sterben Menschen und was weiß ich. Ja, oder ich reflektiere den Vergleich, sage, okay, ja, in sozialpsychologischer Hinsicht, teilweise hat er recht, teilweise ist es aber auch vielleicht nicht optimal getroffen, ist jetzt nicht der beste Vergleich, den man fällen kann. Und dann mache ich da einen Haken hinter und muss jetzt nicht irgendwas skandalisieren, was gar nicht zu skandalisieren ist. Also mein persönlicher Punkt. Und der andere Podcast war bei Hotel Matze, das war das definitiv angenehmere Gespräch. Insgesamt ein wirklich gewinnbringendes Buch.
Du wolltest gerade, glaube ich, noch deine persönliche...
Ach, meine Empfehlung. Ja, bitte.
Persönliche Empfehlung bringen, ja.
Ich möchte bitte, dass wir eine Maximalquote in Zeitungen, im Fernsehen, im Radio haben von maximal 5%, wo Meinungsanteile drin sind. Und ich fände es schön, wenn wir, ja, Kommentare gnadenlos wegsparen und auch eine Maximalquote von 5% an Journalisten in deutschen Talkshows. Du bist Journalist, du bist kein Wirtschaftswissenschaftler, du hast uns zum Rentenstreit nichts beizutragen. All das, was du weißt, habe ich auch gelesen. Aber warum sitzt du da? Ja, der hat Hintergrundinformationen. Nein, der weiß was anderes, was ein anderer Politiker vielleicht im Hintergrund gesagt hat. Dann ladet doch den ein. Da brauchst du ja nicht den Journalisten dazu. Die Journalisten sollen bitte recherchieren und nicht irgendwelche Dinge meinen und sich in irgendwelche Talkshows setzen. Das braucht kein Mensch. Wenn ihr möchtet, guckt euch eine Lanz, eine Maischberger, eine was weiß ich was Sendung an und stellt euch die Frage, wann hat der Journalist je etwas Gewinnbringendes zur Debatte beigetragen oder die Journalistin? Das spielt gar keine Rolle. Komplett weglassen. Laden Sie Wissenschaftler ein, laden Sie Politiker ein und lassen Sie die debattieren. Das ist gewinnbringend. Der eine hat Fakten und der andere hat die Entscheidungsgewalt. Mehr brauche ich nicht. Sorry.
Und die Dritten sollen darüber berichten.
Berichten, ja. Aber dann können die doch im Hintergrund
sitzen. Und die kritische Gewalt sein. Also das ist natürlich auch wichtig. Ne? Also
aber das können sie nur, wenn sie selbst Ahnung haben. Und dafür müssen sie recherchieren und nicht in irgendwelchen Talkshows sitzen.
Das journalistische Gewerbe ist ja so schnelllebig geworden. Also ich stecke da nicht drin. Also ich bin da kein Experte dafür, aber von außen wahrgenommen ist es so schnelllebig geworden. Es müssen so schnell auch auf den Webseiten neue Inhalte produziert werden. So schnell recherchiert kein Journalist.
Fairerweise. Und
dementsprechend ist es schneller gemacht. Gesagt, ja, wir haben ja den Leitartikel, der ist sehr gut recherchiert. Top, den bringen wir. Wir brauchen aber trotzdem noch 2-3 Meinungen drumherum. Und dann wird ein Leitartikel gebracht und dann kommt da noch 3-4 Meinungen von 4-5 Journalisten drumherum und dann ist die Seite gefüllt. Und dann heißt es, okay, 4 Stunden später, dann brauchen wir das nächste.
Und es kommt noch was anderes dazu. Es sind keine Meinungen, die die Journalisten äußern, sondern, also ich muss es anders ausformulieren. Folgendes Beispiel, Ulf Poschert war vor wenigen Tagen bei Micky Beisenherz bei Apokalypse und Filterkaffee. Und Ulf Poschert ist eine polarisierende und streitbare Persönlichkeit. Definitiv. Aber dass ständig Micky versucht, dann den einzuordnen, naja, aber das kann man ja auch anders sehen. Warum? Das ist, jeder normale Mensch mit einem gewissen Bildungsgrad kann einordnen, das ist eine subjektive Meinung vom Herrn Poschert. Und das ist okay. Aber Herr Beisenherz, bitte Ihre persönliche Meinung, aber Sie wollen sich nicht angreifbar machen. Deswegen, man kann das anders sehen, man könnte jetzt auch das sagen. Nee, sag deine andere Position, wir haben noch eine Gegenposition eingeladen und dann unterhalten die sich und streiten sich gerne auch. Und am Ende kann der Zuschauer, der braucht keine weitere Einordnung, der hört sich das einfach an. Im Zweifel haben wir noch einen Wissenschaftler, der sagt, ja, dort hat der was Falsches gesagt und das dort war auch nicht richtig. Mehr brauchen wir nicht. Aber ich kann es nicht mehr hören, dass Journalisten einordnen, indem sie sagen, naja, aber der andere hat gesagt, das. Dafür brauche ich den Journalisten nicht, dann ladet den anderen ein. Und ich möchte aber nicht komplett die Journalisten bashen. Das ist aus meiner Sicht auch nicht richtig. zwei Beispiele dafür seien genannt, die mir jetzt gerade eingefallen sind. Michael Schumann von der Zeit, der Russland-Korrespondent der Zeit, der wirklich, seine Reportagen sind verhältnismäßig selten, wenn sie lang sind. Und ansonsten gibt er nur Einblicke dessen, was er weiß, was er selbst dort recherchiert hat. Super. Der andere, sowohl mit Podcast als auch mit seinem Medienauftritt, ist Paul Ronsheimer von der Bild. Ich hasse die Bild. Das sei an dieser Stelle ganz trocken und deutlich gesagt. Aber Paul Ronsheimer hat einen Podcast, wo er sich Experten einlädt und mit denen über ein Thema spricht. Und da sind aber die Experten im Vordergrund. Oder er selbst ist vor Ort in der Ukraine oder im Gazastreifen oder wo auch immer und macht sich ein eigenes Bild und berichtet von seinem Bild, was er sich gemacht hat. Und das ist wiederum sinnvoll. Und dann kann ich auch für mich einordnen, das ist, was er gesehen hat. Das passt dann vielleicht nicht in mein Bild oder das passt genau rein, aber ich kann reflektieren, ist das jetzt für mich gewinnbringend gewesen oder eben nicht. Aber wenn, muss es schon so sein, dass, aber wenn Journalisten Journalisten interviewen, dann kommen wir an einen Punkt, wo es einfach sinnlos wird.
Ja, wo sich das System selber erhält. Ja. Ich würde noch Matthias Nass mit ergänzen, zum Beispiel, der ist der internationale Korrespondent, glaube ich, auch von der Zeit. Asien-Korrespondent, der hat auch das Buch Kollision geschrieben, also wo es um China und die USA geht im Konflikt um Taiwan. Der schreibt eine Kolumne über eben Krisengebiete, also ich glaube, über die Ukraine hat er auch was geschrieben. Das auch wahnsinnig interessant und fundiert vor allen Dingen auch.
Ich übergebe an dich.
Dann, ich wollte eigentlich mit meiner Enttäuschung anfangen, aber da du jetzt gerade gesagt hast, du hast die Bild, passt das einfach thematisch. Ich habe gelesen, Benjamin von Stuckrad-Bache, noch wach, toller Roman. Ihm gelingt ja ein Kunstgriff, denn er schafft es, die Themen MeToo, Machtmissbrauch und die Missstände im Springer Verlag so kunstvoll in diesen Roman einzubinden, dass einerseits sehr klar wird, um welche Personen es sich hier handelt, also auf welche Personen er sich bezieht, ohne sie aber konkret zu nennen. Das wird ihm teilweise so ein bisschen vorgeworfen auch, dass das ein bisschen platt ist, also dass diese Kodierung jetzt nicht besonders gut gelungen ist, aber diese Offensichtlichkeit, die darin liegt, finde ich gerade brillant. Denn sie schafft es, auf der einen Seite ganz klar zu machen, über wen er hier spricht, auf der anderen Seite aber so eine Art Schutzschild aufzubauen, also vor allen Dingen auch ein juristisches Schutzschild, dass er sich hinter dieser Kunstfreiheit natürlich oder dass er als Kunstfreiheitsschutzschild nutzen kann und hinter dem er sich dann sozusagen schützen kann vor eventuellen juristischen Aktionen gegen ihn. Also nur kurz erklärt, um was es geht. Es geht ja um einen Ich-Erzähler, der Freund eines sehr mächtigen Medien, ja fast Moguls ist, möchte man meinen. Also der Freund eines Besitzers einer Sendeanstalt, eines Mediensenders ist. Und innerhalb dieses Mediensenders geht einiges wirklich ganz schief. Denn mal abgesehen davon, dass das ein Medienhaus ist, das sich hauptsächlich auf populistische Verbreitung von Nachrichten fokussiert hat, also auf Schlammschlacht-Nachrichten sozusagen, finsterstes, niederstes Boulevard, gibt es in diesem Laden bzw. in dieser Medienanstalt häufig Übergriffe bzw. Machtmissbräuche gegenüber Frauen. Und dieser Machtmissbrauch erstreckt sich dann eben von gewissermaßen Kleinfummeleien von irgendeinem Ton-Opi, der sozusagen beim Anstecken der Mikrofone zufällig die Brüste der jungen Mitarbeiterin berührt, bis hin zu sexuelle Gefälligkeiten für Aufstiegschancen im Unternehmen. Das heißt, die Frauen werden wirklich gezielt geködert mit der Möglichkeit, irgendwie im Unternehmen aufzusteigen und solange sie sozusagen dahingehend sexuell ausnutzbar sind, werden sie hofiert und werden sie auch in irgendeiner Form gefördert im Unternehmen und sobald dann das Interesse nachlässt, dann lässt man sie auch fallen und versetzt sie in irgendeine Strafposition oder schmeißt sie gleich ganz raus. Und die offensichtlichen Personen sind eben leicht kodiert, aber doch ist relativ klar, um wen es sich hierbei handelt. Und darüber hinaus nimmt er natürlich die ganze Weinstein-Affäre noch mit. Also der Protagonist pendelt zwischen Hollywood und Berlin und nimmt sozusagen auch den amerikanischen Kosmos dahingehend ein bisschen mit. Und das Ganze macht er in einer sehr interessanten Sprache, beziehungsweise in einer sehr wirklich kräftigen Sprache. Ich mag Dukrat Baches Schreibstil sehr gerne. Ich hatte am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, mich zurechtzufinden. Das hat sich aber nach 2-3 Seiten dann wirklich vollkommen gegeben. Und dann war ich in dieser wirklich sehr prägnanten Sprache wirklich gefangen. Und dann hat sich das auch zu so einem richtigen Page-Turner entwickelt. Der, das muss ich allerdings auch zugeben, so im zweiten Drittel so mal ganz kurze Längen hatte, wo ich mir dachte, so, ja, das könnte das Buch ja langsam zu Ende gehen. Und dann dachte ich mir, oh, es fehlen aber noch 100 Seiten. Also ganz so in einem Rutsch kommt man dann doch nicht durch. Aber nichtsdestotrotz schaffte er es dort in einer Sprache, dieses ganze Thema mit einem Unverständnis zu beleuchten. Also der Protagonist hat immer wieder, scheitert gewissermaßen immer wieder an dieser Frage, so, hä, aber warum, wie kann denn das gehen? Also wie kann so etwas denn in so einem Konzern vorkommen? Also vor allem bei einem Konzern von der Größe, gibt es da keinen, der sich dagegen wehrt? Gibt es da keine Mechanismen, die sie davor schützen sollten? Warum machen da alle mit? Also das meinte ich mit diesem Unverständnis. Und das kommt immer wieder vor. Und dann wird er ganz klar und ganz hart häufig von Frauen, die davon betroffen sind in dem Roman, aufgeklärt, warum das so ist, warum dieser Machtmissbrauch stattfindet. Und das macht er ziemlich gut. Und findet dort auch wirklich gute Worte für, oder beziehungsweise lässt seine Protagonistinnen, beziehungsweise seine spielenden oder die spielenden Frauen, sehr starke und sehr gute Worte finden, warum dieses System so ist, wie es ist. Und räumt dann auch mit gängigen Klischees aus, so nach dem Motto, ja, es mag zwar irgendwie alles sich jetzt ein bisschen aufgeklärter anfühlen und ein bisschen fairer anfühlen, aber unter dieser Fassade ist da eigentlich gar nichts. Es geht weiter wie bisher. Und da kommen wir aber auch gleich zu einem Punkt, der ihm dann vorgeworfen wird. So ein bisschen das Strukturelle aus dem Blick zu lassen. Also dieses strukturelle Problem, dieses Sexismus, ein bisschen außen vor zu lassen, weil er sich sehr, sehr stark auf diese polarisierenden Figuren fokussiert, seiner Hauptfiguren. Nun muss ich sagen, ich habe von Dukrat Bache bisher noch gar nichts gelesen, das war mein erstes Buch von ihm. Du hattest ja, glaube ich, vorher schon ein paar Sachen dir auch von ihm angeschaut. Mhm. Panikherz, war das von ihm?
Ja, ist von ihm, genau.
Zu Beginn hat das Buch relativ große Wellen geschlagen. Er hat es ja auch mit einer riesen PR-Aktion wieder aufgezogen, hat Prominente die Kapitelüberschriften auf Social Media vorlesen lassen. Es gab zur Veröffentlichung die riesengroße MeToo-Debatte. Also das Buch schlug auch genau zu der Zeit ein, als das ganze Thema in Deutschland hochkochte. Und es zeigt vor allen Dingen, wie sich dieser Machtmissbrauch tarnen kann. Das heißt, wie schwer es ist, den überhaupt erstmal zu sehen. Dann, wie schwer es ist, den offen zu legen und dann letztendlich auch anzuklagen und abzuschaffen. Und das schafft der Roman ganz gut, das mal ein bisschen so auseinanderzunehmen und auch zu zeigen, mit welchen perfiden Mitteln die Menschen, die diesen Machtmissbrauch ausüben, letztendlich dann immer wieder ihren Kopf aus der Schlinge ziehen. Und dementsprechend eine absolute Leseempfehlung. Auch wie gesagt, wenn ich zwischendrin so einen kurzen Durchhänger hatte, ist wahnsinnig humorvoll geschrieben. Leider schmerzhaft humorvoll. Also es ist selten so ein Ha-ha-Humor, sondern mehr wirklich so ein Hass-leider-war-Humor. Also es liest sich so wie ein Kabarettistenstück im positiven Sinne. Man muss einfach teilweise lachen, weil einem gar nichts anderes mehr übrig bleibt. Weil es einfach so schmerzlich real ist, was er hier beschreibt. Wie Frauen strukturell ausgebeutet werden und wie der Machtmissbrauch in großen Firmen einfach dargestellt ist. Das auch mit einer sehr expliziten Sprache, aber absolut toll, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe es heute gerade beendet.
Das kann ich völlig verstehen. Ich habe es selber auch gelesen und ich war in Leipzig mit Jule, die ja auch schon mit uns hier im Podcast zwei Folgen aufgenommen hat. Mit ihr gemeinsam war ich bei der Lesung von ihm. Ich weiß gar nicht, ob ich auf unserem Instagram-Profil auch das Bild mit ihm zusammen gepostet habe. Vielleicht war es mal in der Story, das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Witzig ist, also der macht keine klassische Lesung und ich weiß gar nicht, ob er Fragen beantwortet. Er liest was vor, ja, aber das ist sehr unterhaltsam. Und ich glaube, er ist auch eine dieser Persönlichkeiten, die man entweder unfassbar feiert oder richtig nervtötend findet.
Ja.
Und sein Auftritt beginnt und wir hören ein Instrumentalstück und stellen fest, die Melodie kennt man doch. Und dann war das das Lied Toxic von Britney Spears in der Instrumentalversion. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich dieses Stück anzuhören. Und das passt natürlich perfekt zum Thema des Buches, der ein Schlüsselroman ist. Das ist so zumindest der literaturwissenschaftliche Begriff dazu. Das wollte ich noch ergänzen, Philipp.
Ja, das ist richtig.
Das heißt, wir sehen dort auch Matthias Döpfner in diesem Roman. Wir sehen Henrik M. Broder in diesem Roman als diesen alten, debilen Typen, der sich etwas ungünstig oder nicht etwas total ungünstig gegenüber Frauen äußert und so weiter, völlig hängen geblieben. Spannend und die Kritik sei angemerkt. Benjamin von Stuckrad-Bacher hat sehr lange für die Bild gearbeitet. Und er ist von der Bild extrem hofiert worden und er ist mit Matthias Döpfner sehr befreundet gewesen. Das heißt, die Einblicke, die in diesem Buch geschildert werden, kommen nicht von ungefähr. Jetzt kann man sagen, gut, er hat sich irgendwann von denen getrennt. Ja, aber ich sag mal, es hat arge Geschmäckle. Drücken wir es mal so aus.
Das ist auch der Punkt, der ihm ja gewissermaßen ein bisschen vorgeworfen wird, dass er sich lange, dass er lange von diesem System profitiert hat. Und es, nein, andersrum, dass er lange quasi Mitwisser war und erst jetzt sozusagen daraus dann Profit geschlagen hat. Ja.
So, ich nehme mir als nächstes unseren ehemaligen Bundeskanzler vor, den ersten, den die Bundesrepublik hatte, denn Norbert Frei hat eine Biografie über Konrad Adenauer geschrieben, auch erschienen im C.H. Beck Verlag. Völlig berechtigt mag man jetzt einwerfen, boah, noch eine. Es gibt mehrere Standardwerke und auf die, das finde ich sehr spannend, er spricht die auch sehr deutlich an. Die sind aber unfassbar lang. Und er sieht es nicht als seine Aufgabe an, jetzt das Rad neu zu erfinden. Die große Gabe, die Norbert Frei als ausgewiesener Experte zu Adenauer hat, ist, dass er imstande ist, diese Geschichte und dieses Leben auf 250, 300 Seiten zusammenzufassen. Ohne, dass man das Gefühl hat, oh ja, da war sehr gekürzt. Und es gelingt ihm dabei auch, sowohl die positiven Aspekte von Adenauer deutlich zu machen und das Anpackende, das Durchsetzungsstarke, als auch das ziemlich Autoritäre oder sagen wir Autoritative in seinem Handeln, als auch der etwas legere Umgang mit ehemaligen Nationalsozialisten. und ich mag es, wie differenziert er das bespricht. Es gibt ja das bekannte, oder ich habe es auch erst durch das Buch kennengelernt, aber es ist relativ bekannt, habe ich festgestellt, Zitat, man schüttet kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein reines hat. Damit hat er das gerechtfertigt. Ich kann nicht die gesamte Verwaltung raushauen, wenn es keinen gibt, der das sonst kann. Damit kann man viel rechtfertigen. Jetzt kann man eins Adenauer aber nicht vorwerfen, dass er auch nur in irgendeiner Weise nationalsozialistische Gedanken hatte. Denn gelitten unter denen hat er mit am meisten. Hinzu kommt, dass es Adenauer schon immer gelungen ist. Das ist ihm schon, er wird während des Ersten Weltkrieges wird der Oberbürgermeister von Köln und dann endet alles im Chaos 1918 und teilweise hat er sogar die Revolutionäre bei sich im Rathaus mit der ganz simplen Begründung, na dann sehe ich wenigstens, was die machen und lasse die mit hier mitverhandeln an bestimmten Sachen und das ist sehr clever, muss man schlicht und ergreifend sagen. Ich kann nur sagen, es ist halt eine Biografie, aber für mich ganz spannend an dem Buch, das ist wirklich super geschrieben. Also das flutscht nur so weg und man findet das sehr interessant, wenn man sich damit jetzt noch nicht 100-mal beschäftigt hat. Auch hier gilt, wer ein Experte für Adenauer ist oder diese Nachkriegszeit im Speziellen, der wird hier wenig Neues erfahren, bis fast nichts, aber er wird einen wirklich gut pointierten, zusammenfassenden Überblick erhalten. Für mich, ich gebe es zu, ich habe es gelesen im Hinblick auf zwei Fragen. Wir hatten lange keine Kanzler mehr, die eine Vision hatten. Adenauer ist einer von den wenigen Kanzlern, wo ich sagen würde, die hatten eine Idee und die haben die auf Biegen und Brechen durchgesetzt. Denn Adenauers großes Ziel war die Westintegration, die Westaussöhnung, und das hat er gemacht mit Dingen, die heute unter völlig, also die würden nicht, niemals würden die durchgehen. Die völlig undemokratisch, er hat Verträge unterschrieben, ohne teilweise sein eigenes Kabinett zu fragen, geschweige denn den Bundestag, weil er gesagt hat, nee, das wird jetzt hier durchgesetzt, Punkt. Ich rede mit den Alliierten, ich unterschreibe das jetzt einfach, Punkt. Und das Gleiche, und dafür, da ziehe ich persönlich meinen Hut, und das war mir so in der Form nicht bewusst, grob schon, Adenauer söhnt oder beginnt die Aussöhnung mit Israel. Und setzt dann auch bestimmte Verträge fest, wo es um finanzielle Wiedergutmachung und Ähnliches geht. Und das hat er gemacht, als 18% der Deutschen dieser Meinung waren. 82% waren der festen Überzeugung, wir haben hier nichts falsch gemacht. Warum wird hier unser Geld weggegeben? Er hat also gegen den Willen der Bevölkerung gehandelt, wenn man so möchte. Aber wenn wir heute im Nachhinein drüber nachdenken, würden wir sagen, Westaussöhnung, da würden wir doch immer einen Haken hintermachen und sagen, super, Aussöhnung mit Israel, Wahnsinn, dass er das geschafft hat. Dass es ihm gelungen ist, die Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion zurückzuholen. Na klar, der musste dafür auch teilweise Leute mit Menschen sprechen, mit denen er nicht gerne gesprochen hat. Aber alles, weil seine Vision war, A, ich bringe die Leute nach Haus, B, ich möchte, dass wir in die westlichen Demokratien eingebunden sind. Und wenn es da zu Widerständen kommt, auch gegenüber der eigenen Bevölkerung, dann ist mir das gleich. Das ist meine Überzeugung, es ist eine repräsentative Demokratie und wir müssen uns hier nicht nach Umfragen halten. Wenn ich das möchte und die anderen überzeugt kriege, dann machen wir das. Und das fehlt mir. Weil, gehen wir wieder in die Gegenwart, über, was habe ich heute gelesen? Ich glaube 80%, roundabout 80% der Menschen sagen, die neue Rentenreform, die ist ungerecht gegenüber der jüngeren Generation. Habe ich gesagt, okay. Aber genauso viele Menschen halten ein höheres Renteneintrittsalter für falsch. Okay. Was wollen wir da jetzt machen? Sagen wir einfach, okay, lass mal so laufen, wobei das wäre ja immer noch ungerecht. Das heißt, alle finden es doof, wie es ist, aber eine Veränderung will auch keiner. Was bräuchte man dann? Ein Politiker mit einer Idee und einer Vision und dem unmittelbaren Willen, ich setze das jetzt durch. Koste es, was es wolle, Hauptsache es ist der richtige Weg. Und wenn er falsch ist, dann kann es mein Nachfolger rückgängig machen. Macht aber keiner.
Wie bisher auch, ne?
Ja, aber es traut sich gar keiner mehr, irgendwas anzufassen, was vielleicht nicht direkt auf die Gegenliebe der Bevölkerung trifft. Der Letzte, der das gemacht hat und der dafür wahnsinnig abgestraft worden ist, Gerhard Schröder. Agenda 2010. War der absolut richtige Weg, wenn man sich anguckt, wie danach die Entwicklung stattfand. Jetzt nicht unbedingt für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, aber es war der absolut richtige Weg für die Wirtschaft und Frau Merkels 16 Jahre resultieren aus dieser Reform. Ja. Ob man die jetzt überall perfekt fand, ist eine ganz andere Frage. Aber es hat der Wirtschaft geholfen, es hat er gegen alle Widerstände hinweg durchgesetzt. Das ist für mich Führungsstärke an der Stelle. So, summa summarum, ich bin schon wieder ins Aktuelle abgedriftet. Das ist eine wirklich lesenswerte Biografie, die nicht ganz so lang ist. Es sind in diesem Jahr natürlich auch andere Biografien über Adenauer erschienen. Ich habe mir jetzt nur die angeguckt, aber das ist schon wirklich eine richtig lesenswerte Biografie von Norbert Frey, den ich als Historiker auch sehr schätze. Ich glaube, der war an der Uni Jena, meines Wissens. Oder war im Sinne von ist emeritiert schon.
Ich finde den Untertitel mal wieder ein bisschen Kanzler nach der Katastrophe. Bisschen reißerisch, aber passt schon. Geschenkt.
Geschenkt.
Ja, steht bei mir auch noch auf der Liste. Der kommt dann, vor allen Dingen, was hast du gesagt, 317 Seiten oder 320 Seiten oder irgend sowas? Das ist wirklich
aber da müsste ich jetzt nachgucken, um die genaue Zahl zu finden, aber...
Ja, aber roundabout 300.
Ja. So.
Apropos Politikerbiografien von Barack haben wir immer noch nichts gehört, ne?
Nee, ich habe jetzt auch noch nichts, ich habe jetzt nicht nochmal recherchiert, aber ich glaube, wir würden es mitkriegen, wenn da was angekündigt ist.
Ich denke auch.
Als nächstes, wenn ich darf, Philipp.
Ja, du hast doch einen.
Würde ich gern das Buch Balkan-Odyssee von Marie-Janine Kalitsch vorstellen. Untertitel 1933 bis 41 auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa. Marie-Janine Kalitsch ist ausgewiesene Osteuropa-Kennerin. Sie ist Professorin für südosteuropäische Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und von ihr gelesen habe ich schon die Tito-Biografie aus der schon genannten Reihe Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Und sie hat sich jetzt mit diesem Buch auf Fluchtgeschichten über den Balkan fokussiert. Und dabei gelingt es ihr, und das kann man eigentlich gar nicht hoch genug einschätzen, dieses Thema ist echt noch nicht so doll bearbeitet worden. Hilf mir mit Namen, wer hatte denn nochmal die Biografie über den einen Widerstandskämpfer geschrieben, über die du mal rezensiert hast?
Georg Elser?
Ja, wer hat die Biografie über den geschrieben?
Wie hieß er denn? Allein gegen Hitler hieß die Biografie. Wolfgang Benz.
Genau, und Wolfgang Benz hat dieses Jahr oder letztes Jahr, das weiß ich gar nicht mehr, aber einen hervorragenden Text über die Geschichte des Exils geschrieben in dieser Zeit. Und dementsprechend war ich mit diesem Thema schon vertraut. Jetzt muss man sagen, er macht das für alle Richtungen und sie nur für diese eine. Und dabei gelingt es ihr vor allem zu zeigen, okay, das sind hier Einzelschicksale, aber sie verwebt die Einzelschicksale mit Kultur und Landesgeschichte, multikulturelle Räume, die wir dort haben. Und dabei gelingt es ihr dass wir einen Blick für diese Region bekommen überhaupt erstmal. Und das finde ich immer ganz toll, wenn man dabei was ganz Neues lernt. Und zum anderen, dass sie auch die großen Strukturen dahinter zeigt. Also wie das abgelaufen ist. Jetzt muss man natürlich sagen, 1941 wird Jugoslawien dann auch angegriffen. Und dementsprechend hat sich diese Fluchtroute dann auch erledigt und die Letzten werden dort quasi eingekesselt. Das heißt, das ist jetzt nicht das positivste Buch. Und ich muss auch ganz trocken sagen, es kommt nächstes Jahr noch ein Buch zu der Thematik raus und ich werde das wahrscheinlich auch noch lesen, aber danach muss es gut sein. Das ist total niederschmetternd teilweise. Hm. Man weiß, wie es ausgeht in vielen Fällen. Also nicht die Fluchtgeschichten, aber ich weiß, wie der Zweite Weltkrieg funktioniert hat. Das heißt, ich mochte ihr Schlaglicht, was sie auf diese Region gestellt hat, aber es ändert nichts daran, dass es jetzt einen nicht mit einem hervorragenden Gefühl zurücklässt. Dabei würde ich es schon fast bewenden lassen. Auch hier gilt aber nur eine eingeschränkte Leseempfehlung. Warum? So toll das geschrieben ist, so interessant dieses Buch ist, aber man muss da, ich würde nicht mal sagen, man muss sich für den Zweiten Weltkrieg interessieren, man muss sich für Flucht interessieren. Wer sich für Flucht in der Geschichte interessiert, der ist mit diesem Buch super, ja, dem sei dieses Buch sehr empfohlen. Allen anderen, das geht gut ins Detail. Es ist wahnsinnig interessant, ja, aber dann muss man die Begeisterungsfähigkeit von mir haben, um sich damit dann gerne auseinanderzusetzen. Ansonsten ist es wahrscheinlich für die meisten jetzt nicht das Buch, was sie hinterm Ofen vorholt. Da habe ich heute noch andere Bücher dabei, wo ich sagen würde, das klingt zwar nicht so, aber das ist eher was für euch.
Ja, es ist ja so ein bisschen so ein kleiner, auch wieder ein Trend losgetreten worden. Ich glaube, Uwe Wittstock war das, mit Februar 33 hat er angefangen. Dann kam Marseille 1940. Das sind ja letztendlich auch Fluchtgeschichten anderer Art, ne, vom Prinzip her. Und das Buch ist ja wieder ähnlich aufgemacht. Also wenn man sich das Buch anschaut, sieht man, die gestalterische Handschrift dahinter ist sehr ähnlich. Das heißt, diese Geschichten über Flucht und Migration sind auch natürlich tagesaktuell, was die Politik angeht, von Relevanz und dementsprechend auch gerade so beliebt im Sinne von beliebt von Verlegern und beliebt bei Autoren und Forschenden.
Jetzt muss ich aber fairerweise anmerken. Vom Stil, du hast völlig recht, da sind dieses Jahr noch zwei Bücher erschienen. Bei dem einen geht es um die Flucht über Prag.
Mhm.
Schöffling Verlag müsste das sein, aber das kann ich jetzt auch nicht beschwören. Das werde ich mir aber wahrscheinlich auch noch kaufen. Und natürlich Florian Illis hat auch diese Fluchtgeschichte grob erzählt, diesmal über die Manns.
Ja.
Vom Stil her ist allerdings von das Buch von Frau Kalitsch ganz anders als die Bücher von Uwe Wittstock, weil sie ganz anders geschrieben sind. Ne? Wittstock und Illis leben davon, dass sie einen, ja, quasi nur kurze Momente von Personen haben, die immer so eine halbe, dreiviertel Seite sind, und dann ist schon wieder der nächste dran und das setzt sich dann am Ende zusammen zu einem ganzen Bild. Also wer Uwe Wittstock gelesen hat, dem wird Florian Illis auch gefallen. Die Thematik indes ist natürlich sehr ähnlich, aber ich glaube, es ist auch gerade im Trend, diese Bücher zu schreiben und zu lesen, die in gewisser Weise, zumindest teilweise, auf die Gegenwart zu übertragen sind, wenn man das denn möchte. Aber Philipp, meine Frage an dich ist, was hast du noch gelesen?
Ja, ich komme jetzt zu der Enttäuschung, die ich vorhin angesprochen habe. Ich hatte dieses Jahr richtig viel Lust, nachdem wir Fourth Wing gelesen haben, nochmal die eine, wenigstens eine gute Fantasy-Geschichte dieses Jahr zu lesen. Ich wollte irgendwas haben, was mir dieses, und was hast du letztes Jahr gelesen, so eine Romangeschichte, Fantasy, ja, nur Fourth Wing. Ich wollte dieses Geschmäckle davon, weißt du, runterspülen. Und deswegen habe ich so ein bisschen gegoogelt und geschaut, weil ich dachte, ich kann jetzt keine Reihe anfangen. Und einfach wieder noch einen George R. R. Martin Band zu lesen, hatte ich irgendwie nicht so die Lust. Deswegen, ich wollte so ein Einzelband haben. Ich habe noch irgendwas gesucht, was so ein Band, meinetwegen 500, 600 Seiten, da, wie du mit Dan Brown, ein schönes Wochenende und fertig. Gute Geschichte. Und ein bisschen rumgeschaut und bin dann auf Nicholas Eames, Könige der Finsternis, wahnsinnig dramatischer Titel, gestoßen. Und habe von teilweise irgendwelchen Influencern, teilweise aber auch Kritiken irgendwo gelesen und gesagt, ja, toller Titel, super. Also wer so einen One-Shot haben möchte, hervorragend, tolles Buch. Ich kann einfach diesen ganzen Kritiken nicht mehr trauen. Es war wieder ein klassisches Beispiel von jemand, der gerne Fantasy-Geschichten liest und quasi einen Film von einer tollen Idee im Kopf hat, schreibt diese auf. Und genau so ist es geschrieben. Genau wie es würde bei jemandem im Kopf ein Film ablaufen. Und nun funktionieren Filme aber anders, als Literatur funktionieren sollte. Und dementsprechend fühlt sich das, ja, ich nenne das immer gerne das GZSZ-Gefühl. Du hörst diese Dialoge bei GZSZ und denkst dir, irgendwas fühlt sich daran wahnsinnig cringe an, irgendwas fühlt sich daran wahnsinnig unecht an, obwohl die Dialoge sehr realistisch sind. Also Dialoge könnten in der Realität so ablaufen, aber genau das macht sie so unangenehm, wenn man sie im Fernsehen sieht. Und hier ist es genau das auf Literatur bezogen. Diese Dialoge, wie sie hier abgeliefert werden, fühlen sich zu flapsig, zu lapidar an und fühlen sich dadurch so komplett unangenehm an. Das liegt an Füllwörtern, die verwendet werden, das liegt an der Umgangssprachlichkeit. Da merkt man, da ist kein, wir haben ja Sapkowski vorher gelesen und dort merkt man ja, Sapkowski hat sich Gedanken gemacht, welche Wörter setzt er an welche Stellen, wie lässt er Charaktere sprechen etc. Und das ist hier gar nicht so. Das ist einfach runtergeschrieben, alle sprechen sie irgendwie gleich. Und alle haben sie diese betonte Coolness und Lässigkeit. Diese Welt ist zusammengestückelt aus allem Möglichen, was man so im Fantasy-Potpourri gefunden hat. Und dann ist das so auf Pseudo-cool gemacht. Kurz umrissen, es geht um Clay Cooper, eine lebende Legende. Also wir sind sozusagen am Ende eigentlich einer Geschichte, als das Buch beginnt. Der hat wo eine der berühmtesten Söldnertruppen in diesem Universum dort angeführt und hat Drachen erlegt, Jungfrauen gerettet. Wirklich das Ganze, wirklich das Einmaleins der Fantasy. Der hat sich irgendwo niedergelassen, seine Geschichte war quasi zu Ende erzählt, er hat sich niedergelassen, hat eine Frau, hat ein Kind und alles gut. Und irgendwann steht ein ehemaliger Kamerad aus seiner Söldnertruppe vor seiner Tür und bittet ihn, ihm zu helfen, seine Tochter, die sich irgendeiner anderen Söldnertruppe angeschlossen hat, aus einer umzingelten Stadt zu befreien. Und darauf ziehen die beiden los und requirieren so Stück für Stück alle alten Kameraden wieder, um dann eben da hinten hochzuziehen und die zu befreien und dazwischen natürlich irgendwelche Abenteuer zu erleben und merken aber, dass sie total eingerostet sind, weil sie am Anfang irgendwie zweimal von den gleichen Banditen überfallen werden und dann werden sie bis auf die Socken ausgeraubt, dann treffen sie einen ihrer alten Kameraden wieder, irgendeinen Magier, der irgendwie so ein leichter Chaot ist und so weiter. Also so richtig plakativ. Und das könnte ganz cool sein, wenn es nicht ganz so, ja, filmisch lapidar runtergeschrieben wäre. Also es hat mich dahingehend wahnsinnig enttäuscht, weil es einfach am Anfang war das überhaupt kein Thema, weil so die ersten 100, 150 Seiten war das Pacing so hoch, dass es gar keinen Grund gab, aufzuhören zu lesen. Das hat richtig Spaß gemacht und da waren auch die Schwächen egal. Und danach nutzte sich dieses Prinzip aber ab und es kam zu Längen und das hat dann dazu geführt, dass dann die Schwächen des Romans offenbart wurden und dann hat auch das Lesevergnügen echt abgenommen und dann war es wirklich eine kleine Quälerei. Ich hatte immer gehofft, es wird irgendwie noch ein bisschen besser, wurde es nicht. Dementsprechend waren das, 800 Seiten. Dementsprechend bin ich weiter auf der Suche nach guter Fantasy. Ich hatte jetzt mal wieder, kurze Anekdote dazu, noch irgendwie eine Stunde war ich in der Stadt, war verabredet und hatte aber noch eine Stunde Zeit und war im Buchladen und stand vor dieser Riesenwand an Büchern eben im Fantasy-Bereich und Co. Und hatte einfach mal eine Stunde wieder Zeit, mir so Bücher aus dem Regal zu nehmen, in jedes Mal reinzulesen, so 10, 15 Seiten, dann wieder zurückzustellen, weiterzugehen, nächstes Buch und auch mal so in diese ganzen Bücher, die man sich irgendwo mal auf eine Liste gepackt hat, irgendwann mal reinzulesen. Und da sind wieder ein paar auf meiner Liste gelandet. Und ein paar auch wieder rausgeflogen. Mal gucken, ob da jetzt was dabei ist. Auf jeden Fall hat nämlich Walter Mörs ein neues Buch geschrieben. Das klingt auch wahnsinnig toll. Gut. Aber Nicholas Ames, Könige der Finsternis, das war es leider nicht. Das geht quasi in die Verlosekiste und war jetzt kein Highlight dieses Jahr.
Dazu einige Nachfragen. Jo. Also ich wollte dich natürlich noch fragen, wie lange war es denn nur? Und ich muss dir ehrlich sagen, also wenn ich nach 300 Seiten merke, dass mir der Bock abhanden kommt, dann fliegt es. Das lese ich gar nicht zu Ende. 800 Seiten, weißt du, wie viel Lebenszeit das ist? Aber ja, du hattest Bock auf Fantasy, du wolltest auch einfach mal das Hirn durchblasen. Ich verstehe das völlig.
Righty.
Wollte ich nur an der Stelle mal sagen. Welche Frage mir gekommen ist, ich glaube, Pathos ist etwas verpönt. Aber ich glaube, solche Geschichten brauchen hin und wieder zumindest ein bisschen Pathos und so ein bisschen Schwere. Weil du nanntest es GZSZ-Gefühl,
yep.
Das ist alles so bieder. Und eigentlich, also wenn die Dialoge so geführt werden, als wäre die Welt egal, am besten noch alle so ein bisschen ironisch, mit ein bisschen Distanz, so, das wirkt für einige Menschen cool. Für andere Menschen denkt man sich, ja, wenn euch das alles scheißegal ist, dann lasst es einfach bleiben. Wir mögen immer wieder über Sam und Frodo schmunzeln. Spätestens im letzten Teil, wenn Frodo den verdammten Ring dort in diesem blöden Vulkan flacken soll.
Ja.
Aber, dass das eine schwere Aufgabe für ihn ist, das wird sowohl in den Film als auch im Buch deutlich. Mhm. Dass der wirklich an dieser Aufgabe leidet und dass es eine schwere Aufgabe ist. Hättet ihr die blöden Geier oder was das war im ersten Teil genommen, wäre es leichter geworden, aber das ist nicht der Punkt. Und ich glaube, diesen Büchern fehlt teilweise ein wenig Pathos. Ein bisschen das Schwermachen, das Thema groß machen, dass man auch mal mitfühlen kann, dass man sagt, ja, ich fiebere mit, aber wie soll ich mitfiebern, wenn mein Held, bei dem ich das Gefühl habe, oh, hoffentlich überlebt er das, alles nur auf die leichte Schulter nimmt, weil es ihm eigentlich wurscht ist. Ohne, dass ich das Buch gelesen habe, das sei an dieser Stelle gesagt, was konnte ich ja bei Benjamin von Stuckrad-Barre anders machen. Hier habe ich es gar nicht gelesen, aber das war jetzt so mein Gedanke dazu.
Ja, absolut. Das ist so dieses, wie gesagt, das ist das, was ich meine, wenn es so filmisch gemacht wird. Wenn man sieht richtig, wie jemand dort einen Film im Kopf hat und den schreibt er einfach runter. Und man hat ja manchmal so Szenen aus Filmen im Kopf und denkt so, boah, das ist richtig cool. Das fühlt sich richtig geil an, richtig episch. Das ist boah, das ist eine tolle Geschichte. Und das erzählt da jemand und die sagen, boah, das ist wirklich eine richtig coole Geschichte und die Grundidee ist gut. Aber wenn du es dann hinschreibst und dann merkst du, nee, das funktioniert nicht. Das fühlt sich beim Lesen nicht so cool an, wie es klingen oder wie es sich anfühlen sollte. Und wenn man dann eben sowas wie Herr der Ringe, weil du es gerade angesprochen hast, liest und merkst, dort sind Dialoge drin, dort sind Szenen drin, die fühlen sich schwer, die fühlen sich cool, also die fühlen sich auch episch an. Und du dann überlegst, warum fühlen die sich denn so an? Weil sie ausformuliert sind, weil es eine gewisse Schwere gibt, weil es einen Prozess gibt, wo die, den die Charaktere durchgemacht haben, also eine Entwicklung durchgemacht haben. Du hast mit denen gelitten in irgendeiner Form und das ist natürlich vollkommen richtig, wenn das alles so pseudo-cool ist und die dann so eine Distanz dadurch zu dem Geschehen aufbauen, dann ist das schwer, da irgendwie da mitzufiebern. Und hier kommt noch dazu, die Idee, so eine Geschichte am Ende anzusetzen, also zu sagen, okay, die haben ihre beste Zeit hinter sich und das sind so alte Haudegen, das ist ganz cool. Hat aber den Nachteil, es wird hier dauernd von irgendwelchen Geschichten berichtet, die alle zusammen erlebt haben in ihrer Jugend, die, wo du sagst als Leser, ja, aha, cool. Aha, als ihr den Drachen besiegt habt in 5. Toll, muss episch gewesen sein. Und die Jungfrau, die ihr gerettet habt aus Schmürgelburg, toll, ja, klar. Dadurch, dass du aber nicht dabei warst, weißt du, wenn Frodo ganz am Ende erzählt, ja, Sam, weißt du die Blumen im Auenland, ich würde gerne noch, dann weißt du das, weil du am Anfang dabei warst dieser Reise. Und das ist natürlich, wenn du dich entscheidest, und so ein
ich muss kurz einhaken. Und man kann sich beim Lesen erinnern, wie sehr einen am Anfang diese Beschreibung des Auenlands vielleicht auch mal auf den Kranz gegangen, weil man gedacht hat, Mensch, jetzt
weil das so lang war, ja,
mach
genau.
Doch mal, aber an diese Beschreibung, du hast dich jetzt durch den gesamten weiteren Text durchgekämpft und teilweise ist es beim Herr der Ringe wirklich kämpfen und kommst du dann und denkst, stimmt, das war wirklich schön. Mhm. Und das geht aber nur A, mit sehr viel Sitzfleisch und des Lesers und B, mit einem Autor, der das Gefühl nicht erst dort hinten entwickeln will, sondern der weiß, ich muss das am Anfang schon so bauen, dass ich das Gefühl am Ende abrufen kann. Und da habe ich manchmal das Gefühl, naja, es hat schon Gründe, fairerweise, wir wollen das nicht mit dem Herr der Ringe vergleichen. Also eins der besten Fantasy-Bücher aller Zeiten ist einfach kein fairer Vergleich. Aber, das muss man auch sagen, irgendwann ist man auch verwöhnt von guten Büchern.
Ja.
Und dann ist jeder Durchschnittsbrei schon so ein boah, ist das lame.
Ja, also man muss ja auch fairerweise sagen, das Buch hat eine riesige Fanbase, hat glaube ich irgendwas 4,7 von 5 Sternen oder sowas auf Amazon. Also das ist nicht ohne Grund, dass das unglaublich viele Leute empfehlen und sagen, das ist ein super One-Shot. Und ich glaube, viele mögen das gerne lesen. Deswegen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe gesagt ja nur, mir hat es an diesen Stellen nicht gefallen. Und es ist ein bisschen schwierig, hat es das auch, gebe ich zu. Ich habe parallel dazu Stefan Kopetzky Risiko gelesen. Da liegen sprachlich einfach Welten dazwischen. Und wenn dann Dönitz auf der Breslau sagt, also Stichnot fragt ihn auf der, was wird jetzt passieren? Und Dönitz antwortet, jetzt werden sie uns jagen. Und du diese Beschreibung hast auf diesem Meer, wie das Schiff da, ne, und so weiter, wie die gerade nach dem Kohlen irgendwo noch Kohlen aufgesammelt haben und so weiter, dann kriegst du so eine leichte Gänsehaut und denkst dir, okay, da ist das bisschen Pathos, was du gerade meintest. Und das funktioniert. Und das funktioniert, weil es nicht permanent eingesetzt wird, sondern weil es so genau punktuell eingesetzt wird. Und dann hat so ein anderes Buch natürlich deutlich schwerer. Ist vollkommen fair. Aber ich suche ja in so einem Fantasy-Buch jetzt auch nicht den nächsten Herrn der Ringe. Die Zeiten sind zum Glück vorbei, wo das auf jedem Fantasy-Buch hinten draufsteht. Aber man sucht so eine Robert-Lenken-Geschichte. So eine Geschichte, die einen mitreißt. Und die durch ihr Tempo es schafft, die kleinen Schwächen, die sie hat vielleicht, einfach zu überdecken. Ich finde irgendwann noch ein gutes Fantasy-Buch. Ich denke, ich gebe die Suche nicht auf.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich kann damit jetzt nicht helfen. Denn ich habe zwar noch 2 Bücher, aber keins davon ist Fantasy oder gar ein Roman. Anfangen möchte ich mit einem, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt von ihm schon was im Podcast gelesen? Wenn nein, fällt mir ein, dass das doch eigentlich gar keine allzu schlechte Idee wäre. Aber wir haben beide ein Buch von ihm gelesen mit dem sehr klangvollen Titel Möchte die Witwe angesprochen werden? So dreht sie die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne, wenn ich mich recht entsinne. Und vom Autor dieses Buches, nämlich Sascha Stanišić, kommt jetzt oder kam jetzt ein Buch raus mit dem fast genauso großartigen Titel: Mein Unglück beginnt damit, dass der Stromkreis als Rechteck abgebildet wird.
Ja.
Damit habe ich schon verschiedene Mathelehrer zum Schmunzeln und Physiklehrer zum Schmunzeln gebracht. Und versucht ihr mal Mathe- oder Physiklehrer zum Schmunzeln zu bringen. Das ist nicht immer leicht. Und in diesem Buch veröffentlicht Sascha Stanišić Reden. Reden, die er gehalten hat oder die er gerne mal gehalten hätte, was ich auch schon wahnsinnig kreativ finde. Und die große Leistung seiner Texte besteht aus meiner Sicht darin, dass er es schafft, Privates oder Erlebtes mit einer interessanten Geschichte zu verknüpfen. Ein Beispiel. In einer Rede zur Verleihung des Nelly-Sachs-Preises 2023 widmet er sich einer alten Mathematiklehrerin, die extrem streng gewesen war und vor der die Kinder zumindest, naja, sehr viel Respekt, fast Furcht hatten. Aber der nach dem Ausbruch des Krieges, also bei der man einfach feststellt, okay, die hat ein solches Wertegerüst und daran lässt die nicht rütteln, koste es, was es wolle. Das sind einfach gute Geschichten. Und ich weiß nicht warum, aber man fiebert auch total mit, obwohl man weiß, A, nicht, ob das stimmt. Das spielt auch gar keine Rolle, weil die Erzählung und die Erzählbewegung gut genug ist. Tragischerweise, die einzige Rede, die er nicht gehalten hat, aber gerne gehalten hätte, ist eine Farce. Denn dort tut er so, als könnte er mit alten österreichischen Literaten irgendwelche Gespräche führen. Und es ist völlig abstrus und absurd, wie er sich dann mit Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek unterhält und diese Fiktion immer wieder dazwischen schiebt. Um es auf den Kurz zu machen, dieses Buch ist total gewinnbringend für alle Menschen, die sich für Literatur und Fiktion interessieren. Das macht wahnsinnig Spaß, das zu lesen. Muss ich einfach sagen, und es liest sich auch weg. Wenngleich ich mich auch selber erzogen habe, immer nur eine Rede am Stück. Sonst ist es zu schnell vorbei. Eine Sache möchte ich hier noch ansprechen. Er hat ja das Buch geschrieben vor dem Fest. Und er lässt eine seiner Figuren, quasi, ich weiß nicht, wie er das dann im echten performativ gemacht hat, er lässt eine dieser Figuren die Rede zur Preisverleihung halten. Als diese Figur. Aber wer stand denn dann auf der Bühne? Weil er
ist
auch
das eine der fiktiven Reden?
Ja, das, also nein, das, ja. Die muss er dort gehalten haben.
Ha.
Und er spricht ja auch den Autor an und macht also beleidigt den Autor, der er ja selbst dieser Rede ist. Das ist, ich fand's wirklich super unterhaltsam. Meta. Sehr Meta, Meta und der Wolf quasi. Es ist ein Stanišić. Wer Stanišić Bücher mag, ich habe fairerweise erst spät angefangen mit Herkunft. Mochte die Witwe unfassbar. Für mich einer der besten Erzähler. Auch das Kinderbuch Wolf fand ich absolut klasse. Dem sei auch der Stromkreis, wie ich ihn jetzt immer kurz nenne, dem sei der Stromkreis auch wärmstens ans Herz gelegt. Wer jetzt sagt, oh, weiß ich nicht. Und übrigens, einen Vorwurf kann ich verstehen. Ich habe gedacht, oh, krass, neue Erzählung. Der war aber schnell jetzt mit dem neuen Buch. Dass das alles alte Reden sind. Ich mag das nicht, wenn irgendwelche alten Reden wieder veröffentlicht werden. Indes von Autorinnen und Autoren, die ich mag, lese ich die Bücher natürlich trotzdem. Und ich werde auch selten enttäuscht. Also sei das jetzt Navid Kermani oder jetzt Stanišić. Das sind schon echt gute Schreiber und auch gute Redenhalter. Redner wäre der bessere Begriff. Und Redenschreiber.
Rednerhalter.
Muss man sagen.
Sehr schön. Ja, Stanišić mag ich auch sehr gerne. Bei mir liegt von ihm noch ganz oben das Fest aktuell. Mhm. Vorher habe ich ja die Gießkanne gelesen und Wolf. und das Fest und dann wollte ich auch den Redenband, das Redenbändchen ist ja gar nicht so dick, mir zu Gemüte führen.
Als letztes, einer meiner liebsten Historiker ist Christopher Clarke. Dem einen oder anderen wird er bekannt sein durch das wirklich berühmte Buch Die Schlafwandler über den Ersten Weltkrieg, das für mich quasi ein Standardwerk geworden ist. Denn diese Position ist jetzt eigentlich mindestens Teil des Forschungsdiskurses, wenn es jetzt nicht die vorherrschende Meinung des Forschungsdiskurses ist. Ich mochte aber auch sein tolles Buch über Preußen. Er hat ein Buch über die 48er Revolution geschrieben, gebe ich fairerweise zu, habe ich noch nicht gelesen. Und jetzt ein Buch, das heißt Skandal in Königsberg. Meine Erwartungshaltung war gespalten. Warum? Ich hasse das Wort Skandal. Was ist denn ein Skandal? Und ach Mensch, historischer Stoff, 1835, oh, Skandal. Aber, und das muss man wirklich sagen, Christopher Clarke ist ein hervorragender Geschichtenerzähler. Und er erzählt diese Geschichte auf verschiedene Arten und Weisen. Wir steigen ein und kommen nach Königsberg. Königsberg ist seit 1804, da ist der größte Sohn Königsbergs verstorben, nämlich Immanuel Kant, der sehr viele Studenten ins Städtchen gezogen hat, ist Königsberg wieder in den Ruf und die Position einer Provinzstadt abgedriftet, die zwar für ihren Handel durchaus bekannt ist, war ja auch eine bekannte Hansestadt im Spätmittelalter, aber besonders interessant ist das eigentlich nicht mehr. Und so dieses verträumte, verschlafene, das kommt dann auch schon immer wieder rüber. Aber, und das ist das ganz Interessante, wir sind in einer Umbruchszeit. Kant als großer Aufklärer, ja, wir nehmen die Vernunft und auf der anderen Seite, durch die Reformation, die religiöse Freiheit und die religiöse Toleranz, die es eigentlich in diesen Regionen gibt. Und jetzt haben wir folgenden, ich sage Skandal, zwei reformatorische, ich würde sogar eher Richtung evangelikale Prediger werden angeklagt. Denn in deren religiöser Gemeinschaft habe es sexuelle Ausschweifungen gegeben, Freveleien, quasi eine Sektenbildung habe dort stattgefunden und sogar zwei junge adlige Frauen seien durch die ekstatischen Momente, durch Seraphinenküsse zu Tode gekommen. Das ruft sogar den preußischen König aufs Tableau, der sich dort auch einmischt und zumindest über den Fall informiert sein möchte. Und Christopher Clarke schafft es, die verschiedenen Perspektiven dieses Falls aufzubauen, indem er sich anguckt, okay, wer sind denn eigentlich die zwei, um die es hier geht? Was wissen wir? Alles übrigens hinterlegt mit wahnsinnig viel Quellenmaterial, Briefen, Akten und so weiter und so fort. Also wirklich sehr gut recherchiert. Und die haben bestimmte Vorstellungen, weil man zu dem Punkt kommt, rein rationalistisch ist Religion ziemlich schwer zu beurteilen und für viele Menschen wirklich fremd geworden. Also suchen diese Prediger nach anderen Wegen. Diese Wege fußen auf Gedanken von Leuten, die wirklich skurril sind und die auch wenig Sinn ergeben. Aber die verbinden das mit einer sehr charismatischen und persönlichen Note und deren, sagen wir mal, religiöses Gespräch und wie persönlich die mit den Menschen umgehen, sorgt dafür, dass sie wahnsinnig viele Anhänger aus allen Klassen und Gruppen an sich ziehen. Na, seien das junge Adlige, seien das Handwerksmeister, seien das Frauen aus vielen Schichten, hauptsächlich adlige Frauen, die sich dort zu Hause fühlen und die auch als Fürsprecher für diese Leute fungieren. Aber auf der anderen Seite gibt es genug Leute, die feststellen, meine Kirche ist jetzt leer, was machen die? Und dann bestimmte Gerüchte in die Welt setzen. Und Beamte, die sich zwar für neutral halten, die da ermitteln und dann aber nur der einen Seite glauben, Das ist schon sehr interessant. Und dann kommt noch eins hinzu, was jetzt groß geworden ist, die Medien. Die ganzen Zeitungen, die darüber berichten. Und man kann sich schon die Frage stellen, warum berichten Zeitungen in ganz Preußen über diesen Fall, obwohl er eigentlich nur Relevanz für Königsberg hat. Und wer mal nachgucken möchte, wo Königsberg heute Kaliningrad liegt, ist die russische Exklave, der wird feststellen, das ist eigentlich so weit ab vom Schuss. Warum interessiert das so viele Menschen? Weil hier Dinge verhandelt wurden, nämlich wie viel Religionsfreiheit kann eine Gesellschaft und soll eine Gesellschaft ertragen? Wie viel ist noch okay? Wir sind hier auf dem Weg in die Neuzeit. Quasi schon, wir haben schon einen großen Schritt in die Neuzeit getan.
Ja.
Oder in die Moderne. Das heißt, die Sittenwächter und Leute, die sich noch fragen, was ist noch okay, kämpfen natürlich ihre Rückzugsgefechte. Und die geben auch nicht gerne, viel Raumpreis. Welchen Einfluss nehmen Medien auf das öffentliche Bild schon vor einer Verurteilung? Und beeinflussen sie damit gegebenenfalls sogar die Gerichte? Und wie unvoreingenommen sind unvoreingenommene Beamte in so einem Fall? Und das sind alles sehr interessante Fragen, die Christopher Clark mit dieser Geschichte aufmacht, die, ohne dass er das forciert, natürlich einen bestimmten Blick auf die Gegenwart fallen lassen. Und das Buch, das möchte ich wirklich sagen, man muss sich natürlich darauf einlassen, das gebe ich zu. Und man braucht ein bisschen die Fähigkeit zur Abstraktion, um sich, da richtig reinzudenken. Aber wenn man da Bock drauf hat, dann ist das für jeden ein echt cooles Buch, wenn man eben diese Ebenen finden möchte. Wer sich einfach nur für Preußen interessiert, hat da auch Spaß dran. Allen übrigen muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das was ist, aber
Freunde des 19. Jahrhunderts vielleicht.
Ja, ich muss dir halt ehrlich sagen, der eine heißt Johannes Ebel, der hat so lange, längere Haare, man merkt dem so eine gewisse Queerness an, das wird auch im Text so, im Schlusskapitel dann auch so benannt, aber das Spannende ist, seine Seelsorge funktioniert einfach mit Dingen, die wir heute aus der Psychologie oder aus der systemischen Beratung kennen. So eine Ja-Haltung. Okay, alles, was du mir erzählst, ist erstmal in Ordnung. Mal gucken, was wir damit draus machen. Die Menschen ernst zu nehmen, die einem ihre Sorgen nennen, hat ein Verständnis für die und das macht den so erfolgreich. Und das ist aber für die anderen nicht nachzuvollziehen und deswegen werden dort irgendwelche Gerüchte in die Welt. Ich fand's cool, ich fand's wirklich cool, ich hab's total gern gelesen, es liest sich auch super weg. Das meinte ich mit Christopher Clark, ist ein toller Geschichtenerzähler. Kann ich empfehlen, ist auch relativ kurz, 25 Euro bei der DVA, Deutsche Verlagsanstalt, erschienen. Mir hat Spaß gemacht, tolles Buch.
Und abschließend ist der Begriff Skandal in dem Fall doch sehr gut gewählt.
Ja, das ist es ja. Deswegen, ich werde mich da nicht drüber beschweren. Wie immer habe ich der Sache erstmal eine Chance gegeben und muss aber am Ende sagen, doch, dafür, dass wir heute von diesem Fall natürlich gar nichts mehr wissen, hat er damals sehr große Wellen geschlagen für die Größenordnung der Stadt. Und dementsprechend hat es schon mehr Bedeutung, als man denkt. Und es war wirklich ein Skandal dort in der Stadt, wo man dann auch sich arg mit beschäftigt hat.
Ja, und zwar ja allgemein auch eine extreme Zeit der Umbrüche in Europa. Ja. Also wir haben permanente Thronwechsel in Frankreich, wir haben die beginnende Industrialisierung, wir haben dann bald die Revolution in Deutschland. Das war ja sowieso eine sehr aufwühlende und bewegte Zeit. Da war vieles im Wandel. Du warst gerade bei einem Geschichtenerzähler und da habe ich nämlich auch noch einen. Ich habe mich endlich mal an Dan Jones gewagt. Dan Jones ist uns ja schon mehrmals in den Verlagsvorschauen über den Weg gelaufen, als es ist über das gleiche Bild, der tätowierte Dan Jones mit verschränkten Armen in der Kirche, schön aus Froschperspektive fotografiert, der historische Werke über das Mittelalter schreibt. So. Und frisch erschienen ist jetzt von ihm Kreuzfahrer und der epische Kampf um das Heilige Land. Auch C.H. Beck. Und ich hatte ja bisher immer gesagt, vor allem in den Verlagsvorschauen, ich weiß nicht, ob ich mir das anschauen möchte von ihm. Das klingt immer schwer populärwissenschaftlich und reißerisch vor allen Dingen. Also die Titel klingen einfach immer so, der epische Kampf ums Heilige Land. Das ist immer so ein bisschen, das erste Kapitel auch, da über der Einleitung steht, ein Epos geschrieben in Blut. Also, das ist schon ein bisschen dick aufgetragen. Und da habe ich mir immer gefragt, will ich das denn lesen? Es gibt viele tolle historische Werke über das Mittelalter und über die Kreuzzüge und über Ritter. Thomas Esbridge zum Beispiel hat Thomas Esbridge hat ein tolles Buch über den edelsten aller Ritter geschrieben. Also da gibt es wahnsinnig viel gute Literatur. Jetzt dachte ich mir, okay, C.H. Beck, vielen Dank für das Rezensionsexemplar. Ich lese da rein. Und Dan Jones ist kein Geschichtswissenschaftler im Klassischen. Er ist Historiker, darf sich auch so bezeichnen, aber er ist ein Geschichtserzähler. Und das macht er echt gut. Er beginnt die Geschichte 1099, genau, mit der Eroberung Jerusalems. Und ich glaube, das Buch beginnt 1188 mit dem Erzbischof von Canterbury. Genau. Und das Besondere dran ist aber nicht der Beginn dieser Kreuzzugsgeschichte, die er hier aufschreibt, sondern das Ende. Normalerweise sagt man, dass die Kreuzzüge zu Ende waren 1291 mit der Niederlage oder dem Fall von Akkon, also dem letzten Kreuzfahrerstaat. Das ist, glaube ich, der Sultan Chalil, glaube ich, der das erobert. Und das macht er nicht. Er endet dort nicht, sondern er zieht das Ganze weiter und zwar bis 1492 und zwar mit der Kapitulation Granadas, als sozusagen Ferdinand und Isabella von Kastilien die Reconquista beenden. Und das Besondere daran ist, also er zählt sozusagen auch diese Kreuzzüge im Baltikum und in Nordafrika dazu und sieht sogar die Eroberung der neuen Welt durch Kolumbus beziehungsweise die Reise Kolumbus noch mit als späten Teil der Kreuzzüge. Und das ist wahnsinnig, oder das ist ziemlich smart dahingehend, da bei Kolumbus immer ein bisschen zu kurz kommt, warum Kolumbus eigentlich losgesegelt ist, um den Seeweg nach Indien zu finden. Und warum er dann vor allen Dingen auch immer wieder ins neu entdeckte Amerika, also durch die Europäer neu entdeckte Amerika gesegelt ist, nämlich weil er eigentlich ein Anhänger der Kreuzzüge war. Er wollte das Heilige Land befreien und er wollte Geld sammeln, gewissermaßen. Er wollte an Geld kommen, um diese Kreuzzugsidee wieder aufleben zu lassen. Also er war letztendlich ein religiöser Fanatiker. Und ganz so tief geht Jones jetzt nicht, denn Jones macht eins, ihm geht es hier nicht darum, wirklich abstrakte Geschichte der Kreuzzüge zu erzählen, sondern er bewegt sich unfassbar nah an den Charakteren dieser Kreuzzüge. Und also ob das Richard Löwenherz ist, Saladin oder der eben erwähnte Erzbischof von Canterbury, ob das Kolumbus ist, den er mit reinnimmt, Ferdinand und Isabella und so weiter. Also er bewegt sich ganz, ganz nah an diesen Figuren dran und das macht er wahnsinnig lebendig und richtig gut. Also dieses Buch ist wahnsinnig gut geschrieben. Und das möchte ich an der Stelle auch einfach herausstellen für jeden, der sagt, er möchte sich irgendwie in den Kreuzzügen mal versuchen, da einen Einblick erstmal zu bekommen, ist das eine wahnsinnig gute Startlektüre. Auch wenn sie an manchen Stellen so ein bisschen dick aufträgt, was ihre Formulierung anbelangt, ist es einfach hervorragend geschrieben und zugänglich. Und man rutscht da wirklich durch. Ich habe es, wie gesagt, nicht komplett gelesen bisher. Nur einzelne Kapitel immer mal, also aus der Mitte, vom Anfang und am Ende so ein bisschen, um das ein bisschen einschätzen zu können. Deswegen ein abschließendes Urteil steht noch aus. Das, was ich bisher gelesen habe, las sich wirklich gut. Und ich habe zwar gesagt am Anfang, er ist kein Geschichtswissenschaftler. Das soll aber nicht bedeuten, dass das einfach eine erzählte Geschichte ist, ohne Fußnoten und Ähnliches. Er hat keine Fußnoten, er hat Endnoten, aber der Anhang ist recht umfangreich geraten, hat ein komplettes Personenregister über mehrere Seiten und hat auch, jetzt müsste ich kurz hier durchgucken, Moment, 15 Seiten Literaturangaben, also Literatur- und Quellenangaben. Es steht also auf fundierten Füßen. Und bei Bedarf kann man in all den wirklich fachwissenschaftlichen Büchern über die Kreuzzüge weiterlesen. Und dementsprechend, ich muss meinen Vorurteil sozusagen, das ich bisher hegte und pflegte, beiseite schieben und sagen, Dan Jones, zumindest dieses Buch, seine anderen, wie gesagt, kenne ich nicht, Werde ich aber sicher auch mal reinlesen, um da auch mein kleines Urteil da abgeben zu können. Dieses Buch kann man tatsächlich, wenn man sich über die Kreuzzüge informieren will, wenn man da ein bisschen einen Einstieg haben möchte. Und das ist ja ein Thema, was auch bis heute noch auf jeden Fall eine lohnenswerte Lektüre.
Aber es ist schön, dass du reingelesen hast, um dem Vorurteil dann doch Abhilfe zu schaffen, weil ich weiß noch, wie wir in der Verlagsvorschau drüber gesprochen haben. Und du hast es ja am Anfang auch nochmal zusammengefasst, aber, und die Leistung möchte ich an der Stelle auch wirklich wertschätzen, ohne das Buch gelesen zu haben, aber ich habe jetzt deine Ausführungen gern gelauscht, offensichtlich hat er Ahnung. Denn die große Leistung bei Historiografie, und was anderes ist es ja nicht eigentlich, ist es, das jetzt für die Neuzeit lesenswert zu machen, was aus Quellen und Darstellungen der vergangenen roundabout knapp 1000 Jahren da ist. Und wenn ihm das gelingt, fairerweise muss man sagen, der ist in England Bestseller-Autor und das möchte ich an der Stelle sagen, also es gibt wenige Verlage, die wir so gerne so gut loben, wie den C.H. Beck Verlag. Was dort erscheint, hat Hand und Fuß. Ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass jedes Buch super ist. Ich hatte auch schon mal ein schlechtes. Das kommt vor. Ja, mal. Aber wenn ich auf 20 Bücher gucke und sage, dort ist eins dabei, wo ich sage, ach bitte, das war es jetzt nicht, dann ist das eine herausragende Quote. Da ärgere ich mich bei anderen Verlagen viel häufiger. Und dementsprechend muss man einfach sagen, okay, wenn es der C.A. Beck Verlag verlegt, wird es ein gutes Buch sein wahrscheinlich. Und es ist schön, dass du das dort bestätigen kannst. Dementsprechend muchas gracias. Ich werde es trotzdem nicht lesen, sage ich ganz offen.
Das ist ja auch vollkommen legitim.
Also aber die Idee finde ich cool.
Ja, zumal das ja auch, es ist ein spannendes Thema. Die meiste Literatur, die es darüber gibt, ist aber relativ trocken, weil sie halt sehr fachwissenschaftlich ist. Und dann sind da einfach nur unfassbar viele Zahlen und viele Namen und man hat einfach nur eben geschichtsbuchmäßig die Aufzählung und die Auflistung, was diese Menschen gemacht haben. Und es ist ja immer eine Leistung, das schafft Christopher Clark auch. Und Thomas Estridge, den ich vorhin erwähnt hatte, schafft es auch, das Ganze so nahbar und so greifbar zu gestalten, dass man wirklich Spaß daran hat, sich damit auseinanderzusetzen und quasi gar nicht merkt, dass man was lernt. Und das ist ja das, was man hervorheben muss. Und wie du es ja schon richtig gesagt hast, es ist ja wichtig und es ist schön, sich damit zu beschäftigen. Also ist jeder, der es schafft, das wirklich an eine breitere Masse oder an ein breiteres Publikum zu tragen, der sei da lobend erwähnt.
Ja, und man muss dieses elitäre Gehabe manchmal einfach lassen. Passt ja zu Brecht. Man kann den kritisch sehen und das ist auch völlig berechtigt. Aber es ist auch absolut sinnvoll und hat einen Platz verdient, finde ich, in der Literatur, dass es Leute gibt, die es schaffen, komplexe Dinge für viele Menschen lesbar zu machen. Im Übrigen, ich habe noch nie verstanden, wie man jemanden vorwerfen kann, ja, dein Buch ist zu gut lesbar. Na, also das ist so, ja, da sind teilweise, gerade bei Brecht, bei Dan Jones kann ich es jetzt nicht beurteilen, aber bei Brecht sind dort Fehler drin. Zitationsfehler gegenüber bestimmten Philosophen der Antike, wo ich sage, ach, das ist einfach nicht sauber gearbeitet, das kannst du besser. Aber wen in der breiten Masse interessiert das?
Ja, wem also fällt das überhaupt erstmal auf?
Das
ist ja der Punkt. Ne?
Also. Mir persönlich sage ich ja auch, ist es aufgefallen, als ich dann noch andere Rezensionen gelesen habe. Da war ich aber schon lange fertig, deswegen mich hat das selber gar nicht so interessiert, muss ich ehrlich sagen. Plus, der Inhalt ist verhältnismäßig nah dran an dem, was dort auch wirklich geschrieben steht. Kritik ist trotzdem, auch das muss ich sagen, ich werde jetzt nicht den Rezensenten dafür verdammen, dass er das nachgeschlagen hat und recht hat. Er hat recht, der Rezensent, nicht Brecht. Nichtsdestotrotz, wir müssen doch die Kirsche im Dorf lassen. Und das Gleiche gilt bei Dan Jones, wo ich sage, du kannst vieles davon nicht nachweisen, aber die Fiktion gehört halt mit dazu. Dass die Historie bietet das Grundgerüst und erfüllt es mit Leben. Na, ja, die, oder auch schöneres Bild. Die Knochen sind die Historie und er macht das Fleisch dazu.
Ja. So, und ohne zu sehr ins Fabulieren zu kommen oder ins Spekulieren. Ja, und selbst dort, wo es tut, merkt man es auch. Das ist auch ziemlich klar. Also die Teile, die ich jetzt gelesen habe, ne? Also ich habe jetzt, das Buch sind insgesamt, das muss ich nochmal, doch nochmal kurz reinschauen, das Buch sind insgesamt Dramatis Personae, 460 Seiten. Und von den 460 Seiten habe ich ungefähr 150, 200 gelesen. Querbeet durch, also wirklich einzelne Kapitel mir rausgepickt, wo ich gesagt habe, da möchte ich mal reinschauen, wie er das aufarbeitet. Auch den Teil mit Kolumbus und den Einstieg, den Fall von Akron etc. Und warum er auch den Fall von Granada unbedingt mit reinnimmt in die Kreuzzüge noch, also diese Argumentation dahinter. Und dort arbeitet er wirklich sauber. Und dort, wo er spekuliert, dort merkt man dem Text an, okay, hier ist es klar, hier steht das nicht auf den Füßen von sicheren oder von gesicherten Quellen.
Ich werde
Gutes
dich
Buch.
trotzdem beim nächsten Mal ansprechen, wenn du es dann zu Ende und ganz gelesen hast, dass du dort noch ein abschließendes Urteil zu fällst. Denn
Jawohl.
ich finde erstmal den Eindruck gut, aber ich will natürlich wissen, was du denkst, wenn du
Wie
fertig
ist es am Ende
bist.
aus? Ja. Gut. Hamosch.
Yes, Sir.
Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, es hat euch gefallen. Es waren vielleicht die ein oder andere Leseempfehlung für euch dabei oder das ein oder andere Buch, das euch vielleicht auch interessiert hat. Wenn ihr Fragen zu den Büchern habt, schreibt uns gerne. Schreibt uns natürlich wie immer auch gerne die Titel, die ihr zuletzt gelesen habt. Und vielleicht ist da auch was dabei, was uns gefallen könnte, was wir für den Podcast noch mal mit auf unsere Lesestapel ziehen können. Ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Wir hören uns diesen Monat noch zweimal. Ja, Max, du hast noch eine
Schreibt
kurze
uns
Anmerkung.
bitte in die Spotify-Kommentare. Wir lesen alles und ich mache mir immer Gedanken drüber.
Jawohl.
Auch gerne zu den alten Folgen, die wir schon hochgeladen haben. Ich freue mich immer über Feedback. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit bei Instagram oder ähnlichem schreiben. Nichtsdestotrotz, Feedback sorgt dafür, dass wir A, das Gefühl haben, auch wirklich, also Zahlen kann man sich immer angucken, ja, das ist auch ein gutes Gefühl, aber Feedback sorgt dafür, dass man sich auch wirklich damit auseinandersetzt. Dafür wäre ich sehr dankbar.
Ja,
Und
und an
wir
der Stelle natürlich.
den Vorschlag von euch, dass wir die Bücher alle in die Shownotes packen, die über die wir gesprochen haben, dem kommen wir dieses Mal unaufgefordert
Sofort
nach.
nach. Ja.
Vielen Dank auch dafür. Das hat man, ich
Genau.
glaube, wir hatten es vergessen, aber ist auch nicht der Punkt. Das war ein super Vorschlag und den setzen wir auch um.
Abschließend, wie immer, lest was Schönes. Wir hören uns noch zweimal diesen Monat und dann verabschieden wir uns sozusagen in die Weihnachtspause. Bis dahin, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
Tschüssikowski.